Die Weisheit, die Ichlosigkeit erkennt. Manchmal frage ich mich, wie sich ein Mensch aus einem kleinen tibetischen Dorf wohl fühlen müsste, wenn man ihn unvermittelt in eine moderne Großstadt mit all ihrer ausgefeilten Technologie versetzen würde. Er würde vermutlich annehmen, er wäre gestorben und befände sich jetzt im Bardo-Zustand. Er würde ungläubig die Flugzeuge angaffen, die über ihm durch den Himmel ziehen, oder staunend sehen, wie sich jemand am Telefon mit einem Menschen auf der anderen Seite der Welt unterhält. Er müsste glauben, Wunder zu erleben. Dabei ist all das für einen Menschen der modernen Welt mit einer Erziehung, die den wissenschaftlichen Hintergrund dieser Dinge schrittweise erklärt, völlig normal. In ganz ähnlicher Art und Weise gibt es im tibetischen Buddhismus eine grundlegende, normale und elementare spirituelle Erziehung. Eine vollständige spirituelle Schulung für den natürlichen Bardo dieses Lebens, die einem das wesentliche Vokabular, das kleine Einmaleins des Geistes vermittelt. Grundlage dieser Schulung ist das, was die drei Weisheitswerkzeuge genannt wird. Die Weisheit des Zuhörens und Hörens, die Weisheit der Kontemplation und des Nachdenkens und die Weisheit der Meditation. Sie versetzen uns in die Lage, unsere wahre Natur wieder zu entdecken. Durch sie erwecken wir die Freude und Freiheit dessen, was wir eigentlich sind. Und schließlich verkörpern wir das, was wir die Weisheit, die Ichlosigkeit erkennt, nennen. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der nach einem Autounfall im Krankenhaus aufwacht und unter völligem Gedächtnisverlust leidet. Äußerlich ist alles intakt, das Gesicht und die Gestalt sind noch genau dieselben, die Sinne und der Geist sind vorhanden, aber dieser Mensch hat auf einmal nicht mehr die geringste Ahnung, wer er eigentlich ist. Genauso erinnern wir uns nicht mehr an unsere wahre Identität, unsere eigentliche Natur. Von panischer Angst besessen irren wir umher und improvisieren eine neue, künstliche Identität, an die wir uns mit der Verzweiflung desjenigen klammern, der in einen Abgrund zu stürzen droht. Diese falsche und aus Unwissenheit angenommene Identität ist das Ich. Ich ist die Abwesenheit des wahren Wissens um unser eigentliches Selbst, zusammen mit den entsprechenden Ergebnissen, einem verhängnisvollen Festklammern um jeden Preis an einem zusammengestückelten, behelfsmäßigen Selbstbild, einem unvermeidlich trügerischen Scharlatan-Selbst, das sich wie ein Chamäleon andauernd verändern muss, um die Fiktion seiner Existenz am Leben zu halten. Das tibetische Wort für Ich, Dak Sin, bedeutet »Greifen nach einem Selbst«. Damit wird das Ich definiert als unaufhörliche Bewegung des Greifens nach der trügerischen Wahrnehmung eines Ich und Mein, Selbst und Andere, und es beinhaltet alle Konzepte, Ideen, Begierden und Aktivitäten, die diese falsche Konstruktion aufrechterhalten. Dieses Greifen ist von Anfang an sinnlos, zum Scheitern verurteilt und muss zu Frustration führen, denn das, wonach wir greifen, ist seinem Wesen nach ungreifbar, entbehrt es doch jeglicher Grundlage oder wahren Identität. Die Tatsache, dass wir überhaupt zwanghaft greifen müssen und nicht damit aufhören können, zeigt, dass wir in unserem tiefsten Inneren sehr wohl um die eigentliche Nicht-Existenz dieses Selbst wissen. Aus diesem insgeheimen, nervenaufreibenden Wissen resultieren all unsere grundlegenden Unsicherheiten und Ängste. Solange wir das Ich nicht entlarvt haben, wird es uns weiterhin an der Nase herumführen. Einem schmierigen Politiker vergleichbar, der unaufhörlich mit leeren Versprechungen jongliert, oder einem Anwalt, der unermüdlich geniale Lügengebilde und Strategien erfindet, oder dem Gastgeber einer Talkshow, der sich in einem unerschöpflichen Strom von leerem Geschwätz aus süßlichen Schmeicheleien und anbiederndem Geschwafel ergeht, letztlich aber nichts zu sagen hat. Viele leben in Unwissenheit, haben uns dazu gebracht, unser ganzes Wesen mit dem Ich zu identifizieren. Der größte Triumph des Ich aber ist, uns zu dem Glauben zu verleiten, seine Interessen seien auch die unseren. Ja, es überzeugt uns sogar, dass unser Überleben an das Seine gebunden sei. Das ist übelster Zynismus, wenn man bedenkt, dass das Ich und sein Greifen ja die Wurzel all unseres Leidens ist. Dennoch ist das Ich dermaßen überzeugend und wir sind so lange sein Opfer gewesen, dass allein der Gedanke, jemals ichlos zu werden, uns in schiere Panik versetzt. Ichlos zu sein, so raunt uns das Ich zu, bedeute, all den reichen Zauber des Menschseins zu verlieren und zu einem farblosen Roboter oder zu hirnlosem Gemüse reduziert zu werden. Das Ich versteht es ganz wunderbar, unsere grundlegende Angst vor dem Unbekannten und davor die Kontrolle zu verlieren, gegen uns auszuspielen. Wir sagen uns vielleicht, es wäre wirklich besser, das Ich aufzugeben. Es verursacht mir so viel Leiden, aber was wird dann aus mir? Das Ich wird dir süßlich zuflüstern, ich weiß, dass ich manchmal eine Nervensäge sein kann. Und glaube mir, ich kann gut verstehen, dass du mich loswerden willst. Aber ist es auch wirklich das, was du willst? Denk mal nach. Was wird denn aus dir, wenn ich verschwinde? Wer wird sich um dich kümmern? Wer wird sich so um dich sorgen und dich beschützen wie ich all die Jahre? Selbst wenn wir die Lügen des Ego durchschauen sollten, haben wir immer noch zu viel Angst, es tatsächlich auch aufzugeben. Denn ohne ein echtes Wissen um die Natur unseres Geistes, unsere wahre Identität, sehen wir einfach keine Alternative. Wieder und wieder geben wir den Forderungen des Ich nach. Mit demselben traurigen Selbstekel, mit dem ein Alkoholiker nach der Flasche greift, von der er weiß, dass sie ihn zerstört. Oder wie der Drogensüchtige, der sich der Droge ergibt, von der er weiß, dass sie ihm nach einem kurzen Hochgefühl nur noch tieferes Elend und größere Verzweiflung beschert.